Guten Morgen, preis dem Herrn. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei gepriesen. Du kommst vom Himmel herab. Heute werde ich über Jesus predigen, aber auch über dich. Du bist auch vom Himmel gekommen. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Und ich bringe eine gute Mehr, gute Geschichte. Nicht nur ein gutes Märchen, sondern eine gute, tolle Geschichte bringe ich für dich. Das ist Jesus, das bist du. Wir haben einen besonderen Auftrag. Ich habe hier eine besondere Predigt für heute Morgen. Ich weiß nicht, ob du mich verstehen wirst, aber ich denke, wenn du nach Hause kommst, du wirst darüber nachdenken, vielleicht auch nochmals im Internet nachhören. Ich glaube, es ist ganz arg wichtig, dass wir begreifen, warum bin ich hier auf dieser Welt? Warum ist Jesus gekommen? Und wir alle haben einen Zweck, eine Sendung. Wir haben alle einen Sendungsauftrag. Ich bin nicht umsonst hier. Wenn ich zu Menschen höre und so weiter, ich bin geboren, um zu sterben. Ich bin nicht geboren, um zu sterben. Das ist der größte Blödsinn, was die Leute erzählen. Ich bin geboren, um zu sterben. Nein, ich bin geboren, um Gott zu verherrlichen. Ich bin geboren, um Gottes Werke zu tun. Ich bin geboren, um Gottes Plan zu verwirklichen. Ich bin geboren, das Evangelium weiterzugeben. Ich bin geboren, mich und mein Haus zu retten. Ich bin geschickt worden hier auf diese Erde. Ich habe mich entschieden, auf diese Erde zu kommen. Du wirst dich erschrecken, was ich dir heute erzähle, was Gott mir gezeigt hat. Ich bin ja von mir aus hier auf diese Erde gekommen. Ich wollte vielleicht gar nicht, oder ich sollte gar nicht geboren werden. Man wollte mich abtreiben, nein. Aber mein Same von meinem Vater war so stark. Ich habe alle Millionen anderen Samenkörner verdrängt. Und ich bin auf diese Welt gekommen. Und ich habe mich bei meiner Mutter eingenistet. Und ja, ich bin geworden, was ich geworden bin. Dank der Gnade Gottes. Ich wollte auf diese Erde zu kommen. Jesus wollte auf diese Welt zu kommen. So. Du sandest den Herrn Jesus, ja, Gott hat mich und dich und vielleicht auch hier auf dieser Welt geschickt, in deine Familie, in dein Haus. Ich hätte auch woanders geboren werden können, aber nein, ich habe die Familie Matthäus ausgesucht. Und da bin ich gekommen. Leute, ich möchte dir eine Botschaft dir bringen, die Gott mir in den letzten Tagen gezeigt hat. Eigentlich predige ich schon immer darüber. Aber ganz besonders, was Gott gezeigt hat. Viele sagen, ich bin geboren, um nur zu sterben. Nein, ich bin geboren, um das Leben zu verwirklichen, um die Welt zu erfüllen mit der Herrlichkeit Gottes. Ich bin geboren, um die Erde untertan zu machen und zu verwirklichen und die Erde zu erfüllen mit der Herrlichkeit Gottes. Ich bin nicht nur geboren, um Brot zu essen. Ich bin nicht nur geboren, um einfach, dass ich mein Leben dahin friste und dahin lebe. Viele denken, ich bin nur umsonst auf dieser Welt. Mein Leben hat keinen Sinn. Mein Leben hat einen Sinn. Ich bin für einen bestimmten Zweck auf dieser Erde gekommen, weil ich kommen wollte. Verstehst du mich? Nicht, weil der liebe Gott mich geschickt hat. Ich wollte, ich habe gesagt, lieber Gott, hier bin ich, sende mich. Verstehst du? Ich bin schuld an dem, dass ich hier lebe. Selber schuld. Ich habe das Leben gewählt. Ich hätte auch die Millionen anderen Samenkörner von meinem Vater einfach sagen, komm, mir ist wurscht, geh du mal voran. Nein, ich denke nur an Jakob. Der Jakob hat gekämpft. Ich will der Erste sein. Ich will der Erstgeborene sein. Und er hat den Esau an den Fersen festgehalten. Er hat sich durchgesetzt. Manche Leute denken, haben ein falsches Bild von sich. Wir sind geboren, um uns zu mehren. Wir sind geboren, um die Erde zu erfüllen. Wir sind geboren, um auf dieser Erde zu herrschen. Wir sind geboren, um Gott zu verwirklichen. Und wir sind geboren zur Verherrlichung Gottes. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Du und ich, wir sind das Ebenbild Gottes, ihr Lieben. Wir sind geboren, um zu wachsen und zu reifen. Wir sind geboren, die Vollendung zu erreichen, das volle Mannesalter in Jesus Christus. Wir sind dazu geboren. Wir sind geboren, um Gottes Arbeit fortzusetzen. Wir sind geboren, um Gottes Werke zu tun. Wir sind geboren, kreativ zu sein. Der liebe Gott baut keine Häuser. Der liebe Gott baut keine Autos. Der liebe Gott baut keine Straßen. Der liebe Gott macht keine Kanäle. Der liebe Gott macht keine Schiffe. Der liebe Gott macht keine Flugzeuge. Der liebe Gott macht nicht mal Fahrräder. Dazu bin ich geboren, verstehst du? Gottes Werke zu vollenden, Gottes Werke zu tun. Ich bin geboren, und jetzt halte dich fest, ich bin geboren, um den Teufel, das Böse zu entlarven. Erschrecklich, was ich dir sage. Wir haben einen besonderen Auftrag. Jesus kam, um die Menschen zu befreien, die von Satan überwältigt wurden. Und auch wir, du und ich, wir haben den gleichen Auftrag. Jesus sagt, ich gebe euch Vollmacht und Autorität über Dämonen, Mächte und Fürsten und Gewalten. Ich bin geboren, um hier auf dieser Welt aufzuräumen, dieses Chaos in Ordnung zu bringen. Ich bin geboren, aus der Welt das zu machen, was Gott machen wollte. Ich bin geboren zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung des Herrn. Ich bin geboren, um einen besonderen, bestimmten Zweck zu erstellen oder zu verwirklichen. Ja, und wer das nicht tut, durch den kommen Ärgernisse auf diese Welt. Der Judas war auch zu einem bestimmten Zweck geboren. Der Judas wurde geboren, um Jesus zu verraten.
Das ist auch ein schrecklicher Gedanke, wenn ich denke, weißt du, Jesus sagt sogar selber, weh den Menschen, durch wen die Ärgernisse kommen, der wäre besser, er wäre nicht geboren. Der würde einen Stein am Hals gehängt und er würde ins Meer versenkt, wo das Meer am tiefsten ist. Ja, viele, wer Ärgernisse macht, wer die Welt nicht mitgestaltet, wer nicht mitarbeitet an dem Projekt Gottes, an der Verwirklichung Gottes, ob Christ oder nicht Christ, Heide oder was weiß ich, wer den Auftrag Gottes nicht erfüllt, der bringt nur Ärgernisse, der bringt Spaltung, der macht die Leute krank, der tötet die Leute. Es wäre besser, solchen Menschen, dass sie gar nicht geboren wären, aber die sind auch da und die müssen auch bestimmten Zweck erfüllen. Ich habe darüber so viel gebetet, so viel nachgedacht in meinem Leben. Warum bin ich da? Und ich möchte euch Antwort geben auf diese Frage, warum sind wir Menschen auf dieser Erde? Wer ist da schuld? Ist der liebe Gott schuld? Ist der Teufel schuld? Bin ich selber schuld? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Du bist geboren. Jetzt halte ich fest, das, was Gott mir alles erschloss nach dem Lauf der Jahre und auch hier in der Vorbereitung, habe eigentlich eine ganz andere Predigt für heute gehabt. Und ich musste diese Predigt umschreiben und verändern, einige Dinge, was Gott mir gezeigt hat. Wir sind geboren, um ein Sündenbock zu sein. Du bist geboren für das Schuldzeit, so wie Jesus. Er war ein Sündenbock. Du bist schuld. Du zerstörst uns. Du hast das und das und so weiter. Warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Jesus wurde ein Sündenbock. Wir haben ja gesungen, du bist das Lamm. Wir singen so süß, Jesus ist das Lamm. Aber ich will dir ein paar Wahrheiten sagen. Er ist das Passahlamm, das geopfert wurde und den Würgeengel verscheucht hat. Ohne den Passahlamm wäre die Familie nicht gerettet worden. Ein Lamm für eine Familie. Und du bist das Lamm für deine Familie. Stell dir mal vor. Du hast dich gemeldet, ich komme zu der Familie Matthäus und ich möchte die Familie Matthäus bewahren vor dem Würgeengel. Du bist dieses Lamm, das geopfert wurde, das auch diese Schmerzen, all das aushalten musste. Du bist geboren, wie ein Hiob zu leiden. Du sagst, wie bitte? Ja doch, hör mir gut zu, pass auf. Hiob war ein Spielball Satans. Ja, der Teufel hat sich mit dem Hiob beschäftigt. Und zwar Hiob und der Ausflug der Kinder Israel aus Ägypten ist gleichzeitig, ist praktisch parallel, denn Hiob weiß noch nichts von Israel, Hiob weiß noch nichts von den 10 Geboten, Hiob weiß noch nichts von der Offenbarung des Herrn auf dem Berg Sinai. Und Hiob, ja, der Teufel ist mit dem Hiob beschäftigt und der Teufel beschäftigt so mit dem Hiob, dass er gar keine Zeit hat für das Volk Israel, dass das Volk Israel geplagt, versucht, angefochten wird oder gequält wird. Der ist so mit dem Hiob beschäftigt, der Satan, dass er gar keine Zeit hatte, die Kinder Israel zu zerstören, zu vernichten, der hätte es gerne, der hat es fast verpasst. Du kennst ja diese Geschichte von Tolstoi, der Bauer und der Weizen, der Bauer und die Kartoffeln. Der Teufel macht einen Vertrag mit dem Bauer. Bauer, wenn nächstes Jahr, du hast die Kartoffel gesät und du hast große Kartoffeln, gute Kartoffeln geerntet, mit dem Weizen, nächstes Jahr kriege ich den Boden, was im Boden ist, und du kriegst, was oben ist. Und der Bauer hat die Ernte gehabt, Weizen. Das nächste Mal sagt er, nein, 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 jetzt mach mal umgekehrt. Jetzt ernte ich das, was oben ist, und du kriegst das, was unten ist. Dann sagt er, gut, ich setze Kartoffeln. Und er hat Kartoffeln gesetzt und er hat alles geerntet, was unten ist. Und mit dem Kartoffelkraut konnte er gar nichts anfangen, der arme Teufel. Und so ist es. So wurde der Teufel ausgespielt. In aller Liebe, lass uns das. Hiob und Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten, das ist eine Geschichte, die mir zum Denken gibt, immer wieder. Wo war Satan, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen? Du bist geboren, um dem Teufel von deiner Familie abzulenken. Der schlägt auf dich ein, der piesackt dich, der quält dich. Du bist krank, du bist arm, du bist dumm, du bist was weiß ich, was du alles bist. Aber deine Familie ist in Ruhe gelassen, weil du für deine Familie da bist, in welcher Form auch immer. Wir führen immer einen Stellvertreterkrieg. Und wir leben in dieser Welt, wo voller Stellvertreterkrieg ist. Ob jetzt Syrien ist, ob es jetzt Lieben demnächst wird oder was auch immer ist. Du wirst verantwortlich für alles Mögliche gemacht. Dabei bist du gar nicht schuld. Aber du wirst verantwortlich gemacht, was du gar nicht bist. Ja, wegen dir müssen wir das alles durchmachen. Ja, und du bist beim Spießrutenlaufen. Und auf dich hacken sie alle rein, damit sie gar keine Zeit haben für die anderen. Überleg einmal, das hat Gott mir gezeigt diese Tage. So geht unser Leben vor. Du hast dich entschieden, ich will in diese Familie hin. Ich will zu diesen Leuten hin. Und du musst so viel ertragen, um Jesu Willen und um Gottes Willen, ob du es glaubst oder nicht. Du hast nichts verbrochen. Und du fragst oft, was habe ich falsch gemacht? Dass ich so viel Leid und so viel Elend ausmachen muss und das alles ausfressen muss, was sie sich alles eingebrockt haben. Ich muss das alles durchmachen. Du wolltest für deine Familie was tun. Weißt du, im Himmel ist alles vollbracht und alles ewig. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns erwählt. Da musst du daran zuerst mal diesen Gedanken festhalten, um zu verstehen, was ich predigen will. Vor Grundlegung der Welt hat es noch gar nichts gegeben, hat es keine Planeten gegeben, keine Milchstraße gegeben, kein Sonnensystem gegeben, nicht einmal ein Würmchen oder Regentropfen hat es gegeben. Gott hat dich gewollt. Und du hast dich gemeldet, ich gehe runter. Denn wir wissen ja, ein Drittel der Engel fiel von Gott ab. Die haben Gott nicht gehorcht, Gott nicht getan, was Gott wollte. Die waren Gott ungehorsam, sie haben gegen Gott rebelliert. Aber du hast gesagt, nein, ich möchte Gott gehorchen. Ich möchte den Willen des Herrn tun. Vater, dein Wille geschehe auf Erden, wie der im Himmel schon bereits passiert. Und dann bist du gekommen. Jetzt bist du bei der Familie Matutis. Oder wie du auch immer heißt, wie deine Sippe heißt. Jetzt bist du da. Du hast dich dafür entschieden. Du hast dich entschieden, ich werde der Schlange den Kopf zertreten. Denn in der Bibel heißt, der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Da kann ja jeder sein. Da kannst du sein, dann kann es Hinz und Kunz sein und Müller und Meier. Das kann jeder sein. Da ist nicht gesagt, es wird Jesus sein. Den Namen Jesus hat noch damals gar nicht gegeben. Und jetzt lauf deine Berufung nicht weg, wenn jetzt Probleme kommen, wenn jetzt Schwierigkeiten kommen, wenn du Anfechtungen hast, wenn du durch die Hölle musst, wenn du ans Kreuz musst, wenn du mit Jesus mitgekreuzigt wirst. Jetzt sei still. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sei ein Nachfolger Jesu Christi. Tue die gleichen Werke, die er getan hat. Jesus war Gott gehorsam, als Gott ihn sandte. Und weißt du, Gott hat Jesus zu den Juden geschickt. Die Juden waren nicht die Heiligsten. Das waren Gottlose. Das war ein Gesindel. Glaub mir das. Das Unglück für die Welt, eigentlich genau genommen. Aber Gott sandte gerade zu den Juden, den Herrn Jesus Christus. Und Jesus wollte gar nicht woanders sein. Der konnte auch gar nicht woanders sein. Überleg einmal, er kam zu den Seinen und ließ seinen Namen ihn gar nicht an. Die wollten seinen Namen auslöschen, die wollten mit ihm nichts zu tun haben. Aber er blieb in Israel und er ging nicht über die Grenzen Israels hinaus. Kein einziges Mal. Auch wenn sie ihn bedrängten, verfolgten und so weiter. Und wir sind dazu gesandt zum Hause Israel. Zu deinem Hause bist du gesandt. Überleg einmal, zu den Matutis oder wie du auch immer heißt. Zu denen bist du gesandt. Um einfach Gottes Werk zu vollenden. Das, was Gott an ihnen tun wollte. Jesus kam zu den Seinen und ließ seinen Namen nicht auf. Sie wollten mit ihm überhaupt nichts zu tun haben. Sie haben gar keinen Platz für Jesus gehabt, als er kam. Sie waren so beschäftigt mit allem Möglichen. Aber für Jesus haben sie keine Zeit gehabt. Und das ist deine Situation, das ist dein Schicksal. Das teilst du mit Jesus. Wenn du Kind Gottes wirst, du wirst merken, mir geht es genauso wie dem Herrn Jesus geht. Die wollen mit mir nichts zu tun haben. Die meiden mich, die gehen mir aus dem Weg. Die wollen meinen Namen nicht mal erwähnen. Mein Name ist zum Kotzen. So war es bei Jesus. Die Juden wollten den Namen Jesus bis heute auslöschen. Im Talmud steht, der ist der Verfluchte. Du bist ein Unglück für die Familie. Und derweil bist du ihr Retter, ihr Heiland, ihr Messias. Jesus kam trotzdem. Ja, die Leute haben keinen Raum für ihn gehabt. Aber er kam trotzdem. Du bist trotzdem da. Auch vielleicht spürst du, ich bin ein Ungewollter. Der Teufel wollte dich abtreiben, der wollte dich wegjagen, dich vergasen, dich umbringen, dich töten. Aber du bist trotzdem da, Gott sei Dank, Halleluja. Wie viele Menschen haben wir hier in unserer Mitte, die gar nicht geboren werden sollten? Die sind vielleicht, die Mutter ist vergewaltigt worden oder was weiß ich, was da alles oft passiert ist. Und du kamst trotzdem und bleib bei ihnen. Bleib bei ihnen. Jesus blieb in Israel, blieb in Palästina. Er ist nicht über die Grenzen hinausgegangen. Er ließ sich nicht abwimmeln. Das ist komisch. Menschen, die von Gott gesandt sind, die lassen sich nicht einfach abwimmeln. Die bleiben. Die stehen wieder an der Tür. Die rufen wieder an. Die schreiben wieder ein Briefchen. Und was weiß ich, die lassen sich nicht abwimmeln. Selbst als man ihn kreuzigen wollte, er blieb bei ihnen. Er hielt zu Israel. Und er hat nicht gesagt, ich bin kein Jude. Ich bin kein Israelit. Nein, er sagt, ich bin einer von euch. Gott hat mich zu euch geschickt. Ich habe mich für euch entschieden. Glaub mir nicht, dass Gott nur geschickt hat. Jesus, bitte, du gehst jetzt unten nach zu den Juden runter. Nein, er hat gesagt, ich gehe, Herr Jesus, Vater im Himmel. Ich gehe, Heiliger Geist. Ich werde die Arbeit tun, die du gerne tun möchtest, da unten diesen Leuten. Ich möchte das Volk retten. Ich möchte meine Familie, meine Sippe. Ich möchte Vater Abraham, David, Moses, all wie sie heißen, das ganze Gesindel. Ich möchte sie retten. Da sind sie hoffnungslos verloren. Und er hat sich entschieden. Vor der ganzen Engelwelt hat er sich entschieden. Ich gehe runter. So, und er wollte zu ihnen kommen, zu dem Judenvolk, zu diesem bankrotten Volk, zu diesem gottlosen Geschlecht, was verdorben, versaut war. Und deshalb, unsere Erwählung geschah in der Ewigkeit vor Grundlegung der Welt. Das Gott hat gesagt, weißt du, mir tut so leid, diese Menschen da unten, die sind von mir abgefallen, die wollen mit mir nichts zu tun haben, die sind vom Satan verführt, die sind vom Satan verdorben, die sind versaut. Und dann hat sich Jesus gemeldet, ich gehe runter und ich rette dieses Volk. Ich rette dieses Volk, ich werde mein Bestes geben, um dieses Volk zu retten. Und er kam. In Johannes 18, Vers 37 heißt es, da heißt es, und hier spätestens seitdem Jesus im Mutterleib war, das, was von ihr geboren ist, ist von Gott. Und da heißt es hier, Johannes 18, Vers 37, da sprach Pilatus zu ihm, ja, die Juden sagen, du bist ein König und so weiter. Was sagst du? Ich bin ein König, sagt Jesus. Ich bin ein König. Ich bin trotzdem ein König. Egal, was die Leute sagen, dass ich nicht ein König bin, dass ich nicht für sie bestimmt bin, dass ich sie nicht erwählt habe, dass ich nicht mein Bestes für sie gebe. Und so weiter. Die Leute haben ihn verleugnet, wollten mit ihm nichts zu tun haben. Und dann sagt Jesus zum Pilatus hier, ja, und du sagst es, ich bin ein König und ich bin dazu geboren und ich bin dazu in diese Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich bin ein König und ich bin hier von Gott gezeugt, von Gott gewollt, von Gott bestimmt. Und Jesus kam nicht nur, um zu sterben, wie wir dummerweise manchmal erklären, ja, Jesus starb am Kreuz von Golgatha. Ja, der starb am Kreuz von Golgatha, aber er kam, um uns zu erlösen. Er kam, um den Spieß umzudrehen, um die Wahrheit zu bezeugen. Deswegen bin ich hier, sagt Jesus dem Pilatus, um die Wahrheit zu bezeugen, den Menschen die Augen zu öffnen, den Menschen die Maske vom Gesicht zu reißen, die Fratze zu zeigen, was sie wirklich sind, wie verkommen sie sind, wie verdorben sie sind und so weiter. Ich bin gekommen, um den Menschen die Wahrheit zu zeigen. Du bist in deiner Sippe, in deiner Familie und denkst, Mensch, ich bin so komisch, ich bin ganz anders wie die anderen. Ich bin irgendwie ein bisschen, ja, zu weit vom Stamm gefallen. Mit mir stimmt was nicht. Nein, du bist gekommen, um den Menschen die Wahrheit zu sagen, deinen Mitmenschen, deinen Nächsten, deinen Freunden, deinen Bekannten, deiner Verwandtschaft, deiner Sippe, um Licht in ihr Dunkel hineinzubringen. Johannes 12, Vers 46, Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen. Ich bin von mir aus. Mich hat niemand gejagt. Mich hat niemand getrieben, sagt Jesus. Ich bin von mir aus in diese Welt gekommen und so weiter, um Licht zu bringen. Und wer an mich glaubt, ja, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Und wie schön es ist und wie gesegnet ist die Situation, wenn ein Mensch, ja, durch dich, Jesus, findet, deine Familie, du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Der Würgeengel muss an euch vorbeigehen. Jesus hat einen bestimmten Zweck in dieser Welt, hat eine ganz bestimmte Bestimmung und auch du hast eine bestimmte Bestimmung für dein Leben. Warum bist du in dieser Familie geboren? Du würdest dann zu Majas und Hubers gehen können. Aber nein, du bist gerade zu Matthäus gekommen. Da bist du gelandet. Nimm deinen Namen. Und Jesus sagt in Johannes 16, Vers 28, ich bin vom Vater ausgegangen, wie der verlorene Sohn. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen und ich verlasse diese Welt wieder und ich gehe wieder zum Vater zurück. Ich bin vom Vater ausgegangen. Du bist von Gott ausgegangen. Von dir aus. Dir hat niemand gezwungen. Du hättest bei Gott bleiben können. Da wärst gut in dieser Urne oder in diesem Kabinett aufbewahrt. Du wärst gut dort aufgehoben. Du bist auch hier in dieser Welt. Du bist diesen Weg gegangen wie Jesus. Wir kommen von Gott und wir gehen wieder zu Gott zurück. Und du fragst dich, warum bin ich eigentlich da? Wir kommen von Gott, so wie Jesus. Ich bin vom Vater ausgegangen und ich gehe wieder zum Vater zurück, wenn ich meine Arbeit getan habe. Wenn du deine Arbeit getan hast, dann gehst du wieder heim. Verstehst? Und manche Leute fragen, warum ist das alles? Manche haben ihre Arbeit getan, sie haben gut geleistet, gutes Werk getan. Wenn wir unsere Arbeit getan haben, dann sind wir Söhne und Töchter Gottes, Kinder Gottes und so weiter. Wir haben unsere Arbeit getan, was Gott uns aufgetragen hat. Deshalb tu das, was Gott dir aufgetragen hat in deiner Familie. Du musst nicht andere Leute retten. Du musst nicht die ganze Welt bekehren. Du musst nur deine Familie bekehren. Deine Nachbarn, deine Freunde, das, was die mit dir mitfahren. Gott sagt, alle, die mit dir mitfahren, habe ich in deine Hand gegeben, zum Apostel Paulus, als er dann mit dem Schiff da nach Rom verfrachtet wird. Und das waren 276 Menschen. Alle, die mit dir mitfahren, habe ich in deine Hand gegeben. Du hast die Leute in der Hand. Du kannst versagen. Du kannst bleiben lassen. du kannst schlafen gehen und so weiter. Du hast es in der Hand. Ich habe alle Leute in deine Hand gegeben. Und als dann der Kapitän merkt, das Schiff geht kaputt, dann will er die Leute gleich töten. Und er sagt, tu das nicht. Du siehst, plötzlich ergreift Paulus die Initiative. Plötzlich wird er wie ein König, plötzlich regiert. Und er sagt, nein, mach das nicht. Und er genauso Philippi, der Kerkermeister, als die Wände wackeln und das Gefängnis einstürzt, dann stürzt sich der Gefängniswärter, will sich gleich erdolchen. Dann sagt er, tu dir nichts an. Tu dir nichts an, wir sind noch alle da. Da wird keiner weglaufen. Du glaubst, was für ein Respekt Paulus im Philippi im Gefängnis hatte. Was für ein Respekt er auf dem Schiff hatte als Gefangener. Ist egal, wie deine Situation ist, frei oder gefangen. Weißt du, das, was du im Herzen bist, das bist du wirklich. Und dann sagt er, tu dir nichts an. Wir sind alle da und keiner von uns wird weglaufen. Keiner von uns. Der übernimmt das Kommando. Weißt du, in kritischen Stunden, in kritischen Augenblicken übernimmt der Gläubige das Kommando. Das Kind Gottes. Denn er ist König. Er ist Prinz. Er ist Herr der Waage. Du bist von der Ewigkeit hierher gekommen, hast dich für dieses Leben entschieden, wie auch Jesus, um Gottes Werk zu vollenden, Gottes Werk zu tun. Und zwar, Gott gebraucht dich immer und Gott gebraucht mich, das weiß ich von meinem Leben, immer in kritischen Situationen. Wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr funktioniert, dann bist du da, dann kannst du plötzlich beten, dann bist du der Einzige, der beten kann, Einzige, der sich an was festhalten kann. Du hast Gott und Glauben und die halten sich an dir fest. Du merkst plötzlich jagen sie und suchen deinen Rockzipfel zu erreichen, dass sie sich festhalten können. Ja, du bist da, um Gottes Werk zu tun. Und wenn du stirbst, dann gehst du wieder zurück zu Gott. Dein Tagwerk ist vollendet. Dein Plan, dein Soll ist erfüllt. Mein Thema ist Gottes Plan mit dir, Gottes Plan mit mir. Warum bin ich da? Dann gehst du nach Hause, denn du sagst, ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe mein Leben vollendet. Egal was es ist. Durch Jesus und seine Nachfolger muss das Böse in dieser Welt ausgerottet werden. Und die Gläubigen sind es diejenigen, die das Ding wenden, die hier die Wende herbeiführen, die das Übel in der Welt vernichten. Wir sind es. Der gute Same geht auf. Du bist dieser gute Same, das in deiner Umgebung leuchtet und Salz und Pfeffer ist und die Würze ist. Du bist es. Ja. Auch wenn die Menschen dich vernichten und verachten und verspotten, verhöhnen. Du hast einen Zweck von Gott, einen Plan, Gottes Plan mit deinem Leben. Das musst du ergreifen, das musst du verstehen. Wenn du das nicht verstehst, dann sagst du, für was bin ich da eigentlich? Warum sitze ich im Gottesdienst und schlage meine Zeit tot? Warum mache ich das, warum mache ich das und warum mache ich das? Ich könnte vielleicht auch was anderes machen, aber warum machst du nicht was anderes? Warum machst du das nur, was du machen kannst? Du kannst wahrscheinlich oft gar nichts was anderes machen. Dir bleibt nichts anderes übrig. Auch wenn du es wolltest, dann hast du kein Geld, keine Möglichkeiten, keine Kontakte. Und dann drehst du dich im Kreis nur um. Warum bin ich das, was ich bin? Du solltest verstehen, was ich dir heute Morgen sagen möchte durch die Gnade Gottes. Gottes Plan mit deinem Leben. In der Bibel haben wir das Buch Esther. Ein hochinteressantes, schönes Buch. Die meisten Leute verstehen nicht. Da ist nicht viel von Gott drin. Da ist überhaupt gar kein Wort von Gott drin. Eigentlich streiten sich die Juden und haben sich gestritten, sollen wir das in die Septuaginta aufnehmen oder nicht, weil da überhaupt nichts von Gott ist. Esther. Aber die Esther zeigt uns eine Geschichte. Da droht ein Holocaust für die Juden damals unten in Persien. Und Esther 4, Vers 13 möchte ich ganz nur rausgreifen, ganz schnell. Der Mardochai hört da, dass der Haman da einen Galgen schon aufgestellt für den und alle Juden will er vernichten in der Stadt Susa. Und da sagt er zu Esther, Esther, jetzt bist du, hör mal zu, du bist jetzt auf der Position, du bist jetzt eine Königin, du bist in Harem eigentlich hast du überhaupt nichts zu melden. Du bist nur ein Mädel von vielen anderen Frauen. Eigentlich, was bist du? Du bist aber besonders hier auserwählt, jetzt für diesen Tag, für diese Stunde, dass du das Volk rettest. Du bist jetzt in einer Schlüsselposition. Und dann sagt der Mardochai hier zu Esther, Esther, denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist und so weiter, dass du allein von den Juden übrig bleibst. Denk nicht dran. Du bist für einen bestimmten Auftrag, für einen bestimmten Zweck hier in diesem Harem gelandet. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigst und schweigen wirst, dann wird eine Hilfe oder die Hilfe für Israel, für die Juden von ganz woanders kommen. Von einem ganz anderen Ort, ganz anderem Ort. Denn du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob nicht gerade um dieser Zeit willen du hier zu einer königlichen Würde gelangt bist. Wer weiß? Du weißt es nicht. Manchmal wunderst du dich, warum bin ich da? Warum werde ich gepudert, gekrimmt, geölt, gesalbt, geschmiert, dressiert, trainiert? Warum? Weißt du, warum du hier bist? Du bist hier, um Gottes Plan zu erfüllen, für einen ganz bestimmten Auftrag, für einen ganz bestimmten Zweck. Du bist geboren worden in einer ganz besonderen Position. Jetzt bist du drin, verstehst du? Das nur du verändern kannst, das kann niemand anders. Das kann kein Pastor, kein Bischof, kein Papst, kein König, kein Priester. Nur du allein hast den Schlüssel zu der Haustür. Was wäre aus Jesus geworden, wenn die Menschen nicht da gewesen wären, die Gott bestimmt hat für den bestimmten Auftrag? Ja, jeder Mensch hat einen bestimmten Auftrag und dann verschwindet er von der Bildfläche. Jeder Mensch. Ja, wenn du deine Arbeit getan hast, deinen Soll erfüllt hast, bin es mittags sehr krank und in den Hospiz eingeliefert und ich habe im Internet gestern gelesen, was da alles so los ist, was da läuft. Und dann habe ich unten so einen Brief gelesen von einer Frau von irgendwo, hier aus Deutschland, und die schreibt, auch wenn euer Daddy tot ist, schwer krank ist und in der Hospiz ist, auch wenn euer Daddy so schwer krank ist, aber durch euren Daddy hat meine Familie zu Jesus gefunden. Verstehst? Durch euren Daddy hat meine Familie zu Gott gefunden. Und das ist Gnade. Verstehst? Wenn nur ein einziger Mensch gerettet wird, das hat der Billy Smith seinen Zweck erfüllt, weil er da war. Dass er hier gelebt hat, dass er bei uns mal war, dass er vorbeigekommen ist. Hat er seinen Zweck erfüllt. Und wenn ein Mensch durch dich gesegnet wird, hast du deinen Zweck erfüllt. Josef von Arimathea, der Name erscheint vorher nicht und nachher auch nicht mehr viel in der Bibel, aber Josef von Arimathea hat Jesus vom Kreuz herabgeholt. Er hat Jesus vom Kreuz herabgeholt, war in einer Position, wo nur er konnte. Er konnte zum Pilatus gehen und sagen, Exzellenz, ich möchte Jesus vom Kreuz holen, darf ich das? Hat seinen Freund noch Nikodemus mitgebracht. Ich möchte Jesus vom Kreuz herabholen und ich stelle Jesus mein Grab zur Verfügung. Er war für diesen Zweck, für diese Position, in der Position, wo er war, im Hohen Rat, im Senat, in diesem Hohen Rat hier der Juden. Und er stellte sein Grab zur Verfügung, seine Position zur Verfügung, seinen Dienst zur Verfügung. Ich möchte Jesus vom Kreuz herabholen. Jesus wäre am Kreuz hängen geblieben, die Raben hätten gefressen, die Geier hätten gefressen, wenn Josef von Arimathea das nicht getan hätte. Aber er hat seine Position erkannt, das ist mein Auftrag. In der Bibel finden wir so viele Menschen, die einen bestimmten Auftrag erfüllt haben. Da trägt Jesus sein Kreuz, schleppt, bricht zusammen und dann sagt der römische Soldat, du da, trag das Kreuz, Simon von Kyrene. Er sagte, aber ich komme jetzt gerade vom Feld, von der Arbeit, ich bin müde. Nein, trag das Kreuz. Und nur für diesen Augenblick, um das Kreuz zu tragen, weil Simon von Kyrene bestimmt. Und dann verschwindet seine Geschichte. Und du bist für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Dienst an der Menschheit, an deiner Familie, an deine Sippe, an deinem Volk, an deinem Geschlecht, was auch immer. Bist da, um zu tun. Ja, du kannst es nicht einfach so sagen, das ist nicht meine Erwählung, das ist nicht mein Dienst. Das ist unter meiner Würde. So viele Menschen drücken sich vor dem Dienst, wo sie sich selber entschieden haben. Ich möchte auch was für Jesus tun. Was glaubst denn du, wenn die Menschen wüssten, was nachher unterm Strich mal in der Ewigkeit oder nach 2000 Jahren passiert? Guck mal, was hätten die Leute gegeben, was hätte der Bauer in Bethlehem gegeben, wenn er gewusst hätte, der Messias der Welt kommt zur Welt. Der hätte sein Ehebett zur Verfügung gestellt für den Heiland. Alles. Aber der hat nicht gewusst. Und deshalb, der Heiland kommt verborgen. Du bist auch hier mit einem verborgenen Auftrag, mit einem Geheimauftrag. In deiner Familie, du bist mit einem Geheimauftrag hier. Oder der Josef, der Ziehvater von Jesus, der Mann von der Maria. Der will ja gar nicht. Aber der wollte auch mal was Besonderes sein. Und er war auch was Besonderes, ein Nachkömmling Davids. Ich möchte auch was Besonderes sein. Seine Sippe wäre untergegangen. Kein Schwanz hätte was gewusst, wäre es David, wenn nicht Josef sich um das Kind und die Maria interessiert hätte. Nimm du das Kind an. Das, was von ihr geboren ist, das ist von Gott. Weißt du, was in deiner Familie alles passiert? Was in deiner Familie alles läuft? Was sich dort alles abspielt? Alles, was dort passiert, ist von Gott. Ja, aber die sind alles Heiden. Sind alles Gottlose, sind alles Atheisten, sie glauben nicht an Gott. Das ist nicht wichtig, wenn du an Gott glaubst. Ein Lamm für eine Familie reicht aus, dass die ganze Familie gerettet wird. Ein Gläubiger, Gott braucht nicht keinen Massen. Ja, alle müssen Christen werden. Nein, ein Gläubiger für eine Familie. Und Josef hat die Arbeit getan für den Herrn Jesus. Er hat sich von Gott überzeugen lassen und hat die Arbeit gerne getan. Oh, dann hat er immer aufgepasst, oh Mariechen, dass dir nichts passiert. Verstehst du? Und Jesus, Kindlein, der hat sich um Jesus gekümmert. Und deshalb, du hast von Gott einen Auftrag. Auch wenn du vielleicht ein Strohwitwer bist oder was weiß ich, verlassen, einsam und ja, ein Gerechter bist wie Josef. Er war ein gerechter Mann. Der Josef von Arimathäa war auch ein gerechter Mann. Du bist gerecht. Ja, ich möchte mich nicht versündigen. Tu das Werk Gottes, dann versündigst du dich nicht. Die meisten Menschen versündigen sich, weil sie das Werk Gottes nicht tun. Sich vor der Arbeit drücken, die Gott ihnen vor die Füße stellt. All die Leute, die wir hier im Evangelium haben, die haben Gottes Auftrag erfüllt, in welcher Form auch immer. Und in Ewigkeit wurde uns die Rollen festgelegt. Damals hast du dich entschieden, ich mach's, ich mach du das, mache das und das und das und das. Und jetzt bist du da. Und Gott hat gesagt, du machst die Rolle spielst du. Du musst manchmal vielleicht Rollen tauschen zwischendurch, weil nicht genug Leute da sind. Und so weiter. Und wir müssen diese verschiedenen Rollen spielen, die Gott uns zugedacht hat. Gott schreibt das Drehbuch für das ganze Drama, Weltdrama und so weiter. Und Gott sucht Freiwillige. Glaub mir nicht, dass du verstehst, dass du nur aus zwangsweise hier in diese Sippe hineingeboren bist, dass du ein Deutscher bist, Amerikaner, Russe oder Chinese oder Japaner, was weiß ich alles. Verstehst du? Du bist nicht aus Zwang hier, sondern du bist freiwillig hier. Du hast dich entschieden. So wie Jesus sich entschieden hat. Ich gehe zu den Juden. Ich gehe zu den Juden. Die mögen so... Den mag niemand, verstehst du? Die sind sowieso Außenseiter. Ich gehe zu diesen Außenseiter. Ja, und dann war die Zeit vorbei. Und dann bist du von der Bühne wieder abgetreten, hast deine Rolle gespielt. Jesus ist auferstanden, das Grab war leer und er ist wieder zum Vater gegangen. Er kam von Gott und er geht zu Gott. Geschwister, das ist unser Weg. Das ist unser Weg. Nichts anderes und nicht mehr und nicht weniger. Satan hat auch seine bestimmte Rolle. Aber die hat er nicht angenommen. Nein, Herr, das ist unter meiner Würde, das mache ich nicht. Dass ich diene, dass ich das und das und jenes tue. Und da wurde er aus dem Himmel geworfen. Und jetzt übernehmen die Christen, die Gläubigen, die an Jesus Gläubigen, die Rolle, die der Satan nicht wollte. Hör mir gut zu. Warum bin ich da? Ich bin da, die Drecksarbeit zu machen. Die Füße zu waschen. Die Windeln zu wickeln. Ich bin da, sein Kreuz zu tragen. Ich bin da, um ihm ein Grab zur Verfügung zu stellen. Jetzt müssen wir die Rollen spielen, die der Teufel nicht spielen wollte. Den Weg unten gehen, sie demütigen, sich erniedrigen, leiden, Schmach tragen, verspottet werden. Weißt, ihm war das alles zu primitiv. Ich bin nur zur Anbetung, nur zum Lob und Dank und Preis bestimmt. Ich möchte vorne auf dem Podium sitzen. Ich möchte den Lobgesang einstimmen. Das war er, das wollte er. Der wollte ganz groß rauskommen. Aber Gott hat es zugelassen, dass jetzt andere kommen, die ganz unten ansetzen. Und Gott hat das erwählt. Gott hat das angenommen, was nichts ist. Was überhaupt keinen Wert, keinen Sinn hat. Die Kleinen, die Geringen, die Schlechten, die Einfachen. Damit er das zunichte macht, was sein wollte. Satan wollte was ganz Großes sein. Ich. Aber jetzt kommt so ein Hansel, so Gretel. Verstehst du, das kommen so einfache, schlichte Leutchen. Verstehst du, die stellen sich Gott zur Verfügung. Die taugen eigentlich gar nichts. Wenn du die genau anguckst, die sind ungebildet, die sind, ja, einfach, die haben keine Gaben, keine Talente und nichts. Aber die sagen, ich mach das. Und dann gibt Gott Gnade und Stärke und Kraft und die schaffen das mit Gottes Hilfe. Und der Teufel sagt, wie haben die das gemacht überhaupt? Ja, wir haben die Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Darum, Gott hat sich erwählt, das, was nichts ist in der Welt, die Unmündigen, die Unwürdigen. Aus dem Mund der Unmündigen hat er sein Lob zubereitet. Nicht mal, nicht auf diesen Superstar. Verstehst du? Aus den Unmündigen. Nicht aus dem Superstar. Weißt du, die Leute, die hier so Superstars sind, dass die hätten eigentlich im Reich Gottes Anbetungsleiter sein sollen. Der Michael Jackson, der Elvis Presley, verstehst du? Tina Turner. Aber sie sind Superstar in dieser Welt geworden. Eigentlich wären diese Leute Anbetungsleiter im Reich Gottes. Aber dann hat Gott so ein paar Hanseln genommen, die sogar Stimmbruch haben, die nicht mal musikalisch sind, die zwei linke Hände haben in der Musik, die keine Gitarre spielen können, kein Klavier spielen können, gar nichts. Aber die singen in anderen Sprachen und loben und preisen den Herrn. Verstehst du? Die Unwürdigen, die Unmündigen, um den Teufel zu blamieren und so weiter. Guck mal. Du wolltest was zeigen und was sein und du wolltest was darstellen, aber diese Leute hier, die da unten, aus dem Slum. Die preisen mich. Oh, die preisen mich. Verstehst du? Die loben mich. Und das ist, warum du da bist. Um dem Teufel zu blamieren. Um, ja, ihm das Maul zu stopfen. Dass er unfähig ist. Gottes Plan mit deinem Leben, das ist mein Thema heute. Gott macht aus den kleinen, schwachen Armen einen Triumph. Aus den, ja, hilflosen Menschen macht er einen Triumph. Wer seine Gnade angenommen hat, der bekommt eine Rolle. Ich mach's das, Herr. Ich geh's. Ich kann's nicht. Ich habe Angst. Aber der Herr sagt, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich werde dir Kraft geben. Ich werde dich ausrüsten. Ich werde dir die richtigen Worte im richtigen Augenblick geben. Und ich werde deine Stimme ölen, dass du jubeln und jauchzen kannst und preisen kannst im höheren Chor. Das passiert. Und ich habe erlebt immer wieder Menschen, die nicht mal Deutsch konnten oder Englisch konnten, die wurden zu großen Männern und Frauen Gottes. Gottes Plan für dein Leben ist mein Thema. Wenn ich denke nur an Moody, dieser große amerikanische Evangelist, der überhaupt die ganze Evangelisationsbewegung wieder in Bewegung brachte und so weiter. Wenn der einen Satz schrieb, von 5 Worten hat er 6 Fehler gemacht. Verstehst du? Oder Smith Wigglesworth, der konnte nicht einmal die Bibel lesen und so weiter. Seine Frau musste immer vorlesen, dann hat er darüber gepredigt, was die Frau vorgelesen hat. Er konnte bis nachher buchstabieren, ja, aber die Bibel so vorlesen in Autorität und der Kraft und so weiter, das konnte nicht. Weißt, aber Gott hat solche einfache Leute genommen und zu Vätern des Glaubens gemacht. Lass dich nicht aufhalten vom Teufel. Der Teufel möchte dich behindern. Das kannst du nicht. Du bist nicht ordiniert. Du hast keine Autorität. Pfeif auf ihn. Diene Gott mit Freuden. Du hast erwählt, hier zu sein, dass du bist jetzt hier platziert, bist jetzt gelandet hier. Du schüttelst dich ein bisschen ab und sagst, wo bin ich jetzt? Ja, ich bin bei Matthäus. Und jetzt fang an, Gott zu dienen. Gott ist es, der dir dann die Rolle eintrichtert hat. Gott ist es, der dir die Kraft gibt. Und jetzt sage ich noch etwas. Menschen, die ihre Rolle nicht anerkennen, ihre Rolle nicht gebrauchen, ihre Arbeit nicht tun, die von Gott gegebene Rolle nicht ausführen, die werden depressiv, die werden krank, todkrank sogar und so weiter. Die haben keine Lust mehr am Leben, die verzweifeln am Leben, die machen ihrem Leben ein Ende, Suizid. Weil sie, wozu bin ich doch? Ich bin gar nichts, was soll ich denn? Gebrauche dein Leben, wozu du in diese Welt gekommen bist. Frag Gott, Herr, warum bin ich da? Und Gott wird dir schon zeigen, warum du da bist. Warum du dich in der Ewigkeit einmal entschieden hast, warum komme ich hier auf diese Welt? Warum habe ich mich so gedrängt bei meiner Mutter im Leib, in der Gebärmutter? Warum habe ich mich so gekämpft? Ich will kommen. Du, Esau, bleib zurück, du, bleib zurück. Ich habe mich gedrängt. Ja, und jetzt bin ich da. Warum hast du dich so gedrängt? Warum wolltest du unbedingt geboren? Warum willst du überhaupt leben? Denk drüber nach. Was ist der Sinn deines Lebens? Egal. Weißt du, ich könnte euch die Wahrheiten sagen von vielen Dingen in meinem persönlichen Leben. Ja, eigentlich solltest du gar nicht hier auf dieser Welt sein. Und du bist trotzdem da. Halleluja. Lob und Dank. Preis Gott. Und schon ziemlich lang sogar. Eine ganze Weile tappelst du auf diesem Planeten Erde. Erkenne deine Rolle und gebrauche dein Leben, verstehe dein Leben. Warum bist du da? Es ist deine persönliche Entscheidung, so wie es Jesu Entscheidung war. Ich, Vater, ich gehe zu den Juden runter. Ich gehe nach Israel. Ja, und der Herr macht aus deinem Leben etwas. Gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Hör nicht auf, was die Leute schwätzen. Sag doch deinem Gott ab. Das bringt sowieso nichts. Sag doch, ja, ich weiß, dass mein Erlöser, mein Heiland lebt. Ich habe mich entschieden dazu. Und ich werde nicht loslassen. Ich werde mich selbst nicht aufgeben. Wenn du dich selbst aufgibst, bist du aufgegeben. Hast alles verloren. Wenn du in so, ja, in einem Boot bist und das Boot schwankt und so, wenn du dich aufgibst, kippt das Boot und du ersaufst. Jesus sagt über Judas Ischariot einmal, Jesus hat diesen Judas Ischariot erwählt. Du musst über Judas nachdenken. Ich habe unheimlich viel in meinem Leben schon über Judas Ischariot nachgedacht. Petrus ist wunderbar, Paulus ist auch herrlich. Aber Judas Ischariot, warum bist du eigentlich geboren? Von dem heißt es sogar schon im Voraus, im Evangelium, der Jesus verriet, als Jesus ihn erwählt. Bei der Erwählung steht er schon. Und das ist Judas Ischariot, der einst Jesus verriet. Versteht? Schon am Anfang seiner Berufung wusste er, er wird Jesus verraten. Das wusste Jesus auch. Und da heißt es, als Jesus dann nachher dieses Gespräch da aufbaut und so weiter, es wäre besser, der Mann wäre gar nicht geboren. Aber der Mann musste kommen, für einen bestimmten Zweck. Auch der Lump, Hör mir zu. Auch der Lump hat einen Zweck in unserem Leben. Auch der Lump in deiner Familie. Ja, auch der hat einen Auftrag, um dich auf die Knie zu zwingen. Vielleicht betest du gar nicht und willst gar nicht beten. Aber dieses Kind, das rauschgiftsüchtig ist, das Mädel, das Prostituierte ist und so weiter, das Mädel zwingt dich auf die Knie. Oh Gott, meine Tochter, mein Sohn, mein Mann, meine Frau. Judas hatte die Rolle des Verräters und das von Anfang an. Ich werde noch ein paar heilige Kühe schlachten heute Morgen. Weißt du, warum du da bist? Nur weil Christen manchmal leiden oder weil Christen manchmal Fehler begehen oder weil es ihnen schlecht geht oder weil sie so viel Schlimmes und Schreckliches durchmachen müssen. Da viele Leute machen sich Gedanken, warum bin ich da? Ich hab mich so viel Gedanken gemacht über Leid und Elend und so weiter, dass die Welt ist voll davon und so weiter. Und diese Menschen sind alle im Willen Gottes. Und die sind nicht aus dem Willen Gottes gefallen, wie manche Pastoren, manche Wohlstandsevangelisten es sagen. In meinen 50 Jahren Predigtdienst, im Dienst am Menschen, habe ich so viele Gedanken mir gemacht. Warum ist das Leid da? Warum müssen Menschen solche Tiefen durchmachen? Ich habe so viel über das Leid der Welt nachgedacht. Und das hat mich selbst sogar persönlich manchmal hart getroffen, das Schicksal. Bis Gott mir die Augen geöffnet hat und ich verstanden habe, warum. Du hast es gewollt. Du hast es gewollt. Ja, Bruder, mach du das, was erzählst du da für einen Unsinn? Gott hat mich bei meiner Entstehung mich gefragt, Johannes, willst du dieses Leben, das ich für dich geplant habe, annehmen? Ich habe gesagt, yes, Lord. So dumm war ich vielleicht damals. In der Ewigkeit, in der Unendlichkeit. Ja, willst du dieses Leben leben? Und Gott hat mich genauso gefragt, wie ich die Leute am Traualtar frage, willst du diesen Mann, diese Frau in guten und schlechten Tagen zur Seite stehen? Willst du sie tragen? Und er sagt, ja, Herr. Ja, Herr, verstehst du? In guten und schlechten Tagen. An die schlechten Tagen habe ich gar nicht gedacht. Aber die schlechten Tagen sind gekommen, von selbst ungesucht und ungebeten. Ich habe nur einfach gesagt, ja, Herr. Ich bin bereit, in guten und in schlechten Tagen mein Leben zu leben, mein Leben zu gestalten. Als ich 60 war, in der Gemeinde, als wir zusammen gefeiert haben, hat mich ein Bursche gefragt, Pastor, würdest du das Leben noch einmal so leben, wie du die letzten 60 Jahre gelebt hast? Und zuerst wusste ich gar nicht, was ich sage. Und einfach kam wie aus der Pistole geschossen, ja, ich würde noch einmal genau exakt das Leben so leben, wie ich gelebt habe. Keine Abstriche, kein Wenn und kein Aber. Ja, da würde ich das und jenes vermeiden. Ohne die Fehler wäre ich nie dorthin gekommen, wo ich hingekommen bin. Ja, verstehst du das? Ohne die Missgeschicke. Ich würde das Leben genauso leben. Und ich habe mich dafür entschieden. Deshalb klage ich nicht mehr und jammer nicht mehr über mein Leben. Auch wenn es manchmal hart und schwer ist. Das habe ich gewollt. In guten und in schlechten Tagen. Liebe Zeit. In Glück und Leid, in Höhen und Tiefen. Ich habe es gewollt. Und ich würde dieses Leben jederzeit noch einmal wählen. Und sagen, ja Herr, ich gehe zu der Familie Matutis. Oder wie die Familie auch immer heißen mag. Ich habe mich entschieden. Genauso, ja. Und ich bleibe dort so lange, bis Gott mich scheidet. Denn die Frage bei der Ehe ist auch, solange, also bis der Tod euch scheidet. Bis Gott uns scheidet. Und bis Gott uns wegnimmt, bis Gott uns erlöst, bis Gott uns davon befreit. Mit meiner Bekehrung habe ich bewusst meine irdische Rolle noch einmal angenommen. Durch die Wiedergeburt habe ich angenommen, ja Herr, ich gehe den Weg ganz mit dir zusammen. Egal, wie das Leben auch abläuft, wie es gespielt wird. Ich habe gelernt, ja zu dem Willen Gottes zu sagen. Und immer wenn ich nein zu dem Willen Gottes gesagt habe, habe ich nur Trouble gehabt, nur Schwierigkeiten, nur Probleme. Dein Wille geschehe. Es ist so wichtig. Ich habe diese Rolle angenommen mit meiner Bekehrung. Mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist kann ich den Plan Gottes für mein Leben verwirklichen. Das, was Gott auf meinen Leib geschrieben hat, diese DNA und diese Gene, die verwirkliche ich jetzt. Das bin ich. Und du bist auch das, was Gott von dir und für dich bestimmt hat. Jesus in Matthäus 18, Vers 7 sagt, es müssen Ärgernisse kommen. Ich habe damit jetzt keine Probleme durch die ganzen Ärgernisse, durch die Schwierigkeiten. Ich habe auch mit dem Bruder Judas keine Probleme. Ich werde den Judas im Himmel wiedersehen, auch wenn er sich erhängt hat und sich das Leben genommen hat und verzweifelt ist. Ich habe keine Probleme mit den Ärgernissen. Wir sind geboren, um Gottes Werke zu verkündigen. Halleluja, Lob und Dank. Darum die ganze Waffenrüstung, die geistliche Waffenrüstung, was in der Bibel ist, das ist nicht nur für diese Ehre. Vergiss, das ist alles Schmarrn, wenn die Leute für die Ehre das alles verwenden. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht mit Fürsten, Gewalten und Mächte, sondern mit Geistern haben wir zu kämpfen. Und Epheser Kapitel 6, Vers 10 heißt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Der Teufel sagt, du bist nichts. Was willst du hier in dieser Familie? Was willst du in dieser Sippe? Was willst du bei deinen Brüdern und Schwestern? Die glauben sowieso nicht an dir. Die glauben, so wie bei Jesus, die glauben, du bist verrückt. Ja, du tickst nicht richtig. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt, die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürsten, Gewalten und den Herrscher unter dem Himmel, den Beherrscher der Finsternis, diese bösen Geister unter dem Himmel. Und da ist es, ich lasse mich vom Teufel entmündigen, mir einen Maulkorb aufbinden. Ich werde das Werk Gottes tun. Ich habe diese Waffen und ich habe eine spitzige Zunge. Ich werde reden, ich werde Gottes Werke verkündigen. Ich werde Gott loben und preisen. Und deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwindet und das Feld behalten könnt. Behaupte dich in deiner Familie. Du solltest dich in deiner Familie behaupten. Deshalb bist du in diese Familie gekommen. Nicht als Feigling und Waschlappen und Hanswurst. Nein, du bist gekommen in deine Familie als König. Halleluja. Und du sollst in deiner Familie herrschen. In jeder Familie gibt es einen König. Nicht der Vater und die Mutter. Nein, in jeder Familie gibt es einen, der so herausragt, so wie ein Matterhorn in der Schweiz, in den Bergen. Ja, du bist was Besonderes von Gott erwählt. Kolosser Kapitel 2, Vers 9. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle, also Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Deshalb bleibt in Gott und Gott in euch. Und wenn ihr in Christus verbunden seid, ihr seid stark gegen alle Mächte, Fürsten, Gewalten und so weiter. Denn euer Glaube an Christus habt ihr alles, was ihr braucht. Sündigt nicht, gebt euch nicht auf. Bleibt in Christus, bleibt stark, bleibt tapfer. Alles, was du brauchst, hast du in Christus. Du, deine Familie weiß nichts davon. Deine Familie weiß nicht, wo du dein Kraftfutter holst. Deine Familie weiß nicht, was deine Quellen sind. Aber du hast eine Quelle in Gott. Du kannst beten. Und eigentlich, du musst auch gar nicht viel tun. Du bist Priester für deine Familie. Und Priester, das Einzige, was die Priester machen, die heben ihre Hände und beten und segnen. Das ist die einzige Arbeit von Priester. Und von Königen, ihre einzige Aufgabe ist, dass sie regieren und herrschen. Und ruhig sind. Ein König regiert nur, wenn er sitzt auf seinem Thron. Und deshalb, du sollst ruhig werden in deiner Familie. Nicht immer schnattern und nicht immer predigen und nicht immer da kommandieren. Nein, sei ganz ruhig, sei still. Da heißt es mal in der Bibel, da heißt es, die Frauen werden ihre Männer durch ein stilles Wesen gewinnen. Nicht indem sie viel schnattern. Frauen reden sehr viel. Bekehr dich. Oh komm, wir gehen jetzt auf die Knie. Männer, Hände falten, jetzt will der Pastor beten. Ich habe sowas schon erlebt. Nein, durch ihr stilles Wesen werden Frauen ihre Männer für Christus gewinnen, für Gott gewinnen. Stilles Wesen, indem du ruhig bist, deine Seele in Gott ruht, Frieden hast. Dazu bist du da, um dich zu beruhigen als Gehilfe und Gehilfin. Darum, wahre Gläubige sind ein guter Same, damit das Unkraut vernichtet wird. Du musst nur ausbreiten, überall wunderbar und schön machen, den Herrn lieben, so wie die Esther. Denk an die Esther. Die Esther sagt dem König Darius damals, König, darf ich dich einladen zu einer Fete, zu einem Fest, zum Jubelfest? Sie hat alles wunderbar dekoriert und was weiß ich, schön gerichtet, sich schön gemacht. Und der König sagt, ja. Und da hat der König das gefallen. Sagt er, darf ich dich morgen auch wieder einladen? Ja, das hat mir gut gefallen. Das ist, wie man mit stillen Wesen Könige gewinnt. Den Darius gewinnt. Und am dritten Tag auch. Und dann sagt Esther, du bist so lieb. Was wünschst du dir? Brauchst du das? Brauchst du etwas? Hast du ein Anliegen? Und erst am dritten Tag kommt sie mit ihrem Anliegen zu dem König. Es ist nicht gleich durch die Tür, dass sie reinfällt. König, König, die wollen uns alle abschlachten. Nein, du musst erstmal durch stilles Wesen gewinnen. Du musst deinen Platz erkennen, deine Position erkennen. Verstehst? Und die draußen müssen beten und fasten, damit du geschickt bist. Du musst dich schminken, du darfst nicht fasten. Du musst fit sein. Wahre Gläubige, die sind dazu bestimmt und geboren und wiedergeboren, dass sie aufgehen in Gott, dass sie reifen. Und wenn dein Mann, deine Frau, deine Familie, deine Sippe, deine Oma, dein Opa, was weiß ich, dein das ganze Gesindel sieht, wie du da gedeihst, wie du dich entwickelst, ach, du bist fröhlich. Trotzdem, dass es so, dir so schlecht geht, so miserabel geht, du bist trotzdem lustig, singst immer, pfeifst immer, bist guten Mutes, unternimmst was, du lässt dich nicht gehen, du bist immer adrett, immer fit, ja. Das sehen die Leute. Die Leute beobachten uns. Glaub mir, wie die Leute uns beobachten. Und die Leute brauchen Vorbilder. Weißt du, eine Herde braucht nicht einen ganzen Schwarm von oder ganze Horde von Leithammeln. Ein Leithammel genügt für eine Herde. Ein Leithammel genügt für eine Herde. Und du bist der Leithammel für deine Familie, die deine Familie in den Himmel bringt. Ein Leithammel. Von David heißt immer wieder, Gott hat sich entschieden, ich vernichte die ganze Dynastie von David, die taugen nicht, die ganzen Könige in Israel, so wie der Saul nichts getaucht hat, König Saul nichts getaucht hat, so taucht auch die ganze Linie Davids nicht. Aber David hat den Herrn geliebt, den Herrn gelobt, den Herrn gepriesen. Und immer wieder heißt es, Salomo, der hätte schon vom Thron weg sein sollen, um Davids Willen. Hiskia hätte vom Thron weg sein sollen, um Davids Willen. Der Ahab, das war der Schlimmste mit seiner Isebel, die hätten schon längst in der Hölle sein sollen, aber um Davids Willen. Und weißt du, du bist für deine Familie bestimmt, du bist an diesem Platz, um deine Familie zu retten, um Matthäus Willen. Verstehst du? Ich nehme jetzt meinen Namen. Wegen mir wird meine Familie gerettet. Ich denke nur an die Familie von meiner Frau. Die wäre gar nicht gerettet, wenn die Heiden nicht so stur gewesen wären. Und die Mutter hat sie eingesperrt, sie ist zum Fenster ausgestiegen, in den Gottesdienst gegangen, die mit 12 Jahren, die hat sich nicht aufhalten lassen, in den Gottesdienst zu gehen. Und die Mutter hat alles Mögliche getan, damit sie ja nicht in den Gottesdienst geht. Und sie ist trotzdem in den Gottesdienst gegangen. Und dann immer, und dort geblieben noch manchmal im Gottesdienst, dass sie das Jugendamt angerufen hat. Die treibt sich da rum. Aber sie hat sich den Glauben nicht nehmen lassen. Und heutzutage ist die ganze Sippe von ihrer Familie gerettet und gläubig. Ja, sie gehen in die Gemeinde, singen im Chor. Weißt du, du musst stur sein. Du musst deinen Platz ausfüllen. Ein Lamm für eine Familie reicht es aus, um Davids Willen. Ja, man braucht nicht viele Samenkörner. Ein Körnchen reicht aus. Viele Samenkörner werden gar nicht aufgehen. Die Vögel fressen sie. Denk an die Geschichte vom vierfältigen Acker. Andere werden zertreten. Ja, aber du hast dich durchgesetzt. Du bist bis hierher angekommen. Bis hier hat dir Gott geholfen. Ja, bei anderen ersticken die Dornen und Disteln. Andere werden müde und träge, sie haben kein Boot, weil Sorgen da sind, die Sonne ist zu heiß und der Boden ist nicht so gut. Und etliche und der Einzige, du bist jetzt von dieser Sippe da. Du bist geboren für einen bestimmten Zweck. Nur etliche und dieser eine genügt es. Nur etliche. Da, wo ich meinen Garten hatte, bei Heilbronn, in Bretzfeld, da kam immer wieder, das war früher eine Weide, aber ich habe das eingezäunt im Gartenland für mich gemacht, und aber war immer noch Platz genug für den Hirten zu weiden. Und da kommt ein Hirte alle Jahre, zweimal wieder, kam er vorbei, und eines Tages trägt er so ein Lämmchen, so ein Schäfchen auf die Schulter mit gebrochenen Beinen, also Vorderbeinen. Und dann fragen meine Kinder, Onkel, was ist da passiert? Dann sagte ich, habe diesem Lämmchen die Beine gebrochen. Dann kommen die Kinder zu mir und sagen, Papa, schau, was der Hirte gemacht hat. Da hat dem Schäfchen die Beine gebrochen. Und ich gehe hin und ich dachte, ich muss das gleich Tierschutz anrufen, was der mit den Schäfchen macht da. Dann sagte, nein, dieses Schäfchen ist ein wildes Schäfchen, ein sehr wildes Schäfchen. Diesem Schäfchen habe ich die Beine gebrochen, damit ich ihn wieder zu einem Leithammel bekomme. Dieses Schäfchen, dem die Beine gebrochen wurden, das wird mal ein Leithammel werden. Bruder und Schwester, vielleicht sind dir auch die Beine gebrochen und die Hände gebrochen und das Nacken gebrochen, was weiß ich, was alles gebrochen ist. Du sollst ein Leithammel werden in deiner Familie. Dazu bist du geboren, hast deine Hand gestreckt. Ich gehe zu dieser Sippe. Jesus kam auf diese Welt, um die Werke Satans zu zerstören, uns Menschen zu helfen und wohlzutun und Menschen zu befreien, die vom Satan überwältigt waren. Soll ich noch etwas sagen? Du wirst mir nicht glauben. Aber mir ist egal, ich predige trotzdem. Ja, viele Menschen lernen Sozialberufe. Und hast du schon gefragt, warum? Sie lehren Krankenschwester, Ärzte, ergreifen geistliche Berufe, werden Polizisten und so weiter. Und heutzutage habe ich gerade in den Nachrichten gehört, die Polizisten haben so einen schlechten Stand, die werden bespuckt, die werden angegriffen und so weiter. Aber die machen trotzdem ihre Arbeit. Politiker, Regierungen und so weiter, die ergreifen Sozialberufe, die Obrigkeit. Weißt du, nicht nur Christen dienen Gott, auch die Obrigkeit dient Gott. In meiner Bibel heißt es, die Obrigkeit führt nicht umsonst, Römer 12, das Schwert, damit sie die Bösen zurechtweisen. Jeder Dienst am Menschen, jeder Pflegedienst, jede Handreichung, jede christliche Beerdigung ist ein Gottesdienst. Ja, die Leute sollen nicht wie Hunde verscharrt werden. Jede Beerdigung ist ein Schlag dem Teufel ins Gesicht. Nein, der Teufel, du kriegst die Leiche nicht. Denn der Teufel kämpft von der Geburt, von der Stunde der Zeugung bis zur Beerdigung. Wie bei Moses kämpft um den Menschen, bis man Gott die Seele abgibt. Vater, in deine Hände lege ich den Leichnam. Viele wissen nicht, wozu sie auf der Welt sind. Die ganzen Sozialberufe sind eigentlich da, um den Teufel zu bekämpfen. Um ja, den Menschen zu dienen, zu helfen, Krankheiten, Krebs rauszuoperieren und zu vernichten, in welcher Form auch immer. Wisse, wozu du auf dieser Welt bist? Ja, vielleicht weißt du es noch nicht. Deshalb, du bist so verunsichert. Viele wissen gar nicht, warum, deshalb leben sie nur vor sich hin. Komm ich recht, komm ich schlecht. Die quälen sich durch das Leben, vegetieren dahin, fristen das Leben. Es gelingt ihnen so vieles nicht. Aber wenn du weißt, ich bin hier auf dieser Welt, um Satans Werke zu zerstören, den Willen Gottes zu tun, Reich Gottes zu bauen. Deshalb heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ihr seid ja die Opposition Gottes in dieser Welt. Ihr seid da, um das Reich Gottes aufzurichten. Wenn du die Zusammenhänge mal verstehst, hast du vom Leben unheimlich viel verstanden. Viele haben noch nicht ihre Berufung erkannt. Warum bin ich da? Warum arbeite ich? Warum? Und so weiter. Sie haben keine Vision. Und in der Bibel heißt es, wo das Volk keine Vision hat, wird es wild, wird es verrückt, spielt es dumm. Versuch nicht, andere Leute zu kopieren. Du hast eine bestimmte Aufgabe für deinen Platz. Und steh auf dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. In der Schule lernen wir, nach Vorschrift zu leben. Ja, uns wird vorgeschrieben, was wir zu tun haben, was wird diktiert. Kinder, jetzt kommt ein Diktat. Verstehst du, kennst du sowas? Ja, das wird dir befohlen, angeordnet und aufgezwungen. Aber Gott hat dir nichts aufgezwungen, sondern Gott hat dir freien Willen gegeben. Gestalte dein Leben, lebe nach dem Ziel deines Lebens. Was hat Gott von meiner Familie gewollt? Ich und mein Haus, wir sollen selig werden. Das ist die Bestimmung für dein Leben. Die meisten Menschen sind noch nicht dort angekommen, wo Gott sie ankommen lassen möchte. Sie haben das Ziel noch nicht erreicht. Warum? Weil sie falsch programmiert sind. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wir sind alle am falschen Ort gelandet. Und nicht da gelandet, wo wir landen wollten oder gerne gelandet wären. Ja, wo bin ich jetzt gelandet, lieber Gott? Verstehst du, bei dieser Sippe, bei dieser Rabenmutter. Wir sind unter falschen Leuten geraten, unter Spöttern, sitzen im falschen Film, im falschen Zug. Ja, wo bin ich geraten, Herr? Aber Gott sagt jetzt, und mach aus dieser Situation etwas. Gott hat uns das vor die Füße gelegt und die Bibel sagt, tu das, was dir vor die Füße kommt. Oder eine andere Stelle sagt, was dir vor die Hände kommt. Tu das. Du musst nicht groß beten, lieber Gott, zeig mir, was ich tun soll. Tu das, was du tun solltest, was normal wäre, was logisch wäre. Und jeder Mensch auf dieser Erde ist ein von Gott gewollter, hat eine Bestimmung. Jeder Mensch, auch der Schlimmste. Jeder von uns kommt auf diese Welt mit einem großartigen Plan. Doch den meisten Menschen fehlt eine Vision, eine Offenbarung für ihr Leben. Sie haben kein Ziel. Lass dir vor Gott heute Morgen ein Ziel zeigen. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Was ist der Traum meines Lebens? Und wenn du das mal entdeckt hast, dann wirst du nicht mehr gelebt und schikaniert und hin und her geschoben wie eine Figur auf dem Schachbrett. Gott will uns aus unserem Gefängnis, aus der Ziegelproduktion erlösen, aus der Sklaverei befreien, egal wie wir dorthin gekommen sind. Wir sind dort einfach gelandet jetzt mal. Weil es Not war, weil es uns nicht anders übrig blieb, weil es kein anderer Platz mehr da war. Uns muss Gott zeigen und sagen, was mit uns los ist, wo wir unseren Auftrag haben. Ich will nur ganz schnell ein paar Beispiele nehmen. Der Moses ist von Gott gewollt gewesen. Verstehst du, eigentlich sollte er gar nicht geboren. geboren werden. Der König, ein Pharao, hat ein Gesetz erlassen, alle Knäblein sollen getötet werden, sollen abgetrieben werden, was weiß ich, von den Krokodilen im Nil gefressen werden. Und Moses kam trotzdem. Überleg einmal. Und ich möchte an der Geschichte von Moses eigentlich nur ganz kurz zeigen. Er wurde ausgesetzt, war ein Findelkind, wurde ein Mörder. Ja, Moses wurde ein Sohn aus der Levitin geboren, aber er kam nicht so aus seinem Amt. Er wurde weggenommen, er wurde dann von der Tochter des Pharaos erzogen, war unterprivilegiert, war ein Ausländer, war ein Unterdrückter. Ja, aus der niedrigsten Kasse da, irgendwo aus dem Lande Gosen, aus dem Slum. Gehörte zu der niedrigen Kaste, aber der wurde halt genommen aus einer minderwertigen Bevölkerungsschicht. Und oft spielen Umstände gar keine Rolle bei Gott. Gott schaut nicht, was sind die Umstände, wo du geboren bist. Ja, er hat einen Plan für dein Leben. Der Teufel versucht dich zu verhindern, wo er nur kann. Du hast dich durchgesetzt. Im Mutterleib konnte er sich noch durchsetzen, weil Engel dir geholfen haben. Verstehst du, und Gott dir zur Seite stand und die Naturgesetze für dich gearbeitet haben. Aber jetzt musst du lernen, selbst dich durchzusetzen, dich selbst zu behaupten. Gott hat mich gewollt. Viele sind am falschen Ort, zur falschen Zeit, in der falschen Rasse, in der falschen Politik, in der falschen Familie, haben einen falschen Beruf, egal was. Sind im falschen Programm, spielt keine Rolle. Komm raus aus diesem Hamsterrad Satans, lass dich befreien. Du wirst geschockt sein, was ich sage. Ob du es glaubst oder nicht, du wirst geschockt sein. Du bist geboren, weil du geboren werden wolltest. Du hast die Welt erwählt. Ich gehe hier auf diese Erde. Ich will nicht auf den Jupiter, auf den Mars oder Venus. Nein, ich will hier auf diese Erde ohne den Menschen. Du konntest dir aussuchen. Du hast gesagt, ich möchte in der Familie. Die wohnen schön im Grünen. Verstehst du? Und jetzt bist du da angekommen, wo die schön im Grünen wohnen. Gott hat es erlaubt, dass du hier auf diese Welt kommst. Jesus wurde auch von niemandem gezwungen, zu leiden, zu kämpfen, zu sterben am Kreuz. Er hat das alles freiwillig getan. Und begreife das ein in deinem Leben. Alles, was ich tue, ist freiwillig. Ich mache nichts gezwungen und ich lasse mich auch nicht zwingen. Was du tust, tust freiwillig, mit Freuden und gerne. Das ist so wichtig, dass du das machst. Ich mach freiwillig, so wie Jesus. Ich wollte Gott dienen. Und ich habe mir gar nicht gewusst, wie ich das machen kann und wie ich das anstellen soll. Jesus wollte Gott dienen. Vater, dein Wille. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Du bist auch gekommen hier auf diese Erde wie Jesus, um seinen Willen, den Willen deines himmlischen Vaters zu tun. Und als er betete und fastete, zeigte Gott ihm, was alles los ist. Jeder Mensch ist auf dieser Erde freiwillig. Du kannst Ja sagen und Nein sagen. Du hast die Wahl. So. Jesus hat seine Familie nicht ausgesucht. Ich möchte beim hohen Priester Johannes zur Welt kommen. Nein, gehst du zu der Maria, diesem kleinen Mädel da, und zu dem Opa Josef. Er hat selbst seine Familie entschieden. Ja, Gott, ich will zu den Niedrigen gehen, die nichts sind, die nichts mehr taugen, die versagt haben, die nichts mehr haben. Dein Samen hat sich vor Milliarden anderen oder Millionen anderen Samenkörner sich durchgesetzt. Gott hat dich zubereitet, wunderbar im Mutterleib. Du hast alle Qualitäten, die du brauchst für dein persönliches Leben, im Mutterleib bekommen, in der Zubereitung, als du ja, dich entwickelt hast. Du bist hier auf dieser Welt, weil du wolltest. Verstehst du mich? Du bist nicht vergewaltigt worden. Wie jemand gesagt hat, ich bin geboren, um zu sterben. Nein, ich bin nicht geboren, um zu sterben. Du wolltest ein Messias sein, so wie der Heiland, ein Nachfolger Jesu, ein Nachkomme der Frau, der Eva, der einer Schlange den Kopf zertritt. Ich wollte was sein. Du wolltest in den Spuren Jesu gehen, Schlangen und Dämonen zu vertreiben. Du wolltest Jesus nachfolgen, mit Christus gekreuzigt werden und mit Christus auferstehen. Das wolltest du doch, oder nicht? Oder bist du im falschen Film? Menschen, die Jesus folgen, folgen freiwillig und gerne. Der Herr Jesus hat keinen Apostel gezwungen. Petrus, komm! Folge mir nach. Nein, Petrus hat freiwillig alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Und alles, was wir tun, ihr Lieben, ist freiwillig. Ob wir es glauben oder nicht. Und wenn ich aus dem Leben gehe, ich gehe freiwillig aus dem Leben. Niemand zwingt mich, weil ich nicht mehr kann, weil ich die Welt nicht mehr verstehe und so weiter. was auch immer ist, weil ich nicht auf Gott höre. Jesus starb am Kreuz freiwillig. Weißt du, er hat sich entschieden. Er richtet seinen Blick nach Jerusalem. Er hätte abhauen können nach Babylon oder nach Indien oder sonst wohin, nach Griechenland. Aber nein, er hat sich entschlossen, ich gehe zum Kreuz. Das ist mein Weg, was Gott für mich vorgezeichnet hat. Jesus sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe freiwillig. Hast du es verstanden? Und niemand nimmt auch dein Leben. Du gibst freiwillig oder nicht? Du wolltest geboren werden. Und jetzt gib dich nicht auf. Nur wenn es ein bisschen schwierig wird, wenn ein bisschen Probleme auftauchen, wenn der Teufel dich ein bisschen kitzelt und ärgert. Weißt du, dir geht es vielleicht mit dem Josef, diesem Patriarchen in Ägypten. Ein anderes Bild, was mich noch bewegt. Die Brüder haben ihn nicht gemocht. Sie haben ihn in eine Grube geworfen, verkauft und so weiter. Aber der hat in seinem Leben einen Traum gehabt. Ich bin ein König. Du kennst ja diese Geschichte mit den Ehren und den Sternen. Und er war, obwohl er gar nicht der Erstgeborene war, ist nicht wichtig, dass du der Erstgeborene bist, auch der Letztgeborene. Aber er war der Sohn von der Lieblingsfrau Jakobs, von dieser Rahel. Du bist hier auf dieser Welt, um deine Familie zu retten. Josef war auf dieser Welt, das war sein einziger Auftrag, dass er seine Familie rettet. Er wurde nach Ägypten verkauft, 20 Jahre vorher. Und du wunderst dich, was passiert bei mir 20 Jahre vor der Zeit. Vor deiner Zeitrechnung, verstehst du? Vor 20 Jahre vor der Zeit wurde er verkauft, wird als Sklave behandelt, kommt ins Gefängnis und dort erst irgendwann kommt er auf den Thron der Pharaonen, um seine Geschwister zu retten. Und so wie Josef damals das ganze Haus Israel rettete oder das ganze Haus Jakobs rettete, hat sich gewundert, warum bin ich hier? Gott, warum sitze ich hier im Knast? Warum ist das mit meinem Leben so? Weil Gott einen Plan mit ihm hatte. Warum muss ich durch die Hölle durch? Am Anfang wird er alles gar nicht verstanden haben. Und vielleicht verstehst du heute Morgen auch nicht dein Leben. Warum das alles, mein Gott? Ihm war das alles nicht bewusst. Aber hernach wirst du es erfahren. Hernach, als die Hungersnot kam. Ihr gedachtet böse gegen mich, aber Gott macht es gut. Du bist auserwählt für einen bestimmten Zweck. Auch wenn du kein Erstgeborener bist. Manche Leute denken, nur der Erstgeborene ist von Gott besonders begnadigt. David war der Achtgeborene. Das achte Kind. Der letzte. Verstehst du? Der ist nicht und der ist nicht und der ist nicht und der ist nicht. Die ganzen Brüder waren nicht. Und dann kommt der kleine Knirps da von der Weide. Das ist er. Verstehst du? Den hat Gott sich erwählt, weil Gott das Herz schon im Voraus gesehen hat. Weil David sich im Voraus entschieden hat. Ich gehe zu dem Hause Isai. Ich. Verstehst du? Und er diente dem Herrn auf der Weide, ob die ihn mochten oder nicht, ob ihn liebten oder nicht. Er spielte seine Harfe, lobte Gott und pries, ob ihn jemand zuhört oder nicht. Er hat für die Spatzen gespielt und gesungen und für die Schäfchen. Und die waren so ruhig und die haben ganz tolle Milch gegeben, die Schäfchen, verstehst du, und die Ziegen. Der hat ihnen vorgespielt. David hat den Job angenommen, er war dazu fähig. Er war nach dem Herzen Gottes. Er war nach dem Herzen Gottes. Und er kam schon auf diese Welt mit einer Bestimmung, obwohl niemand wusste, wer ist dieser Knirps? Der schöne, bräunliche Junge mit Locken. Und auch Josef. Gott macht alles gut, ihr Lieben. Gott benutzt schlechte Umstände, um Dinge wieder gut zu machen. Kommt eine Hungersnot, eine Katastrophe. Und Gott macht das alles gut. Ob bei Moses, Josef, David, Daniel und wie die Leute auch alle heißen mögen, sogar beim Jonas, der von dem lieben Gott wegläuft. Ja, sie sind geboren unter ungünstigen Vorzeichen, denkbar ungünstigen Bedingungen, sind sie aufgewachsen, haben sich entwickelt und trotzdem macht Gott Geschichte mit ihnen. Gott macht Geschichte. 2. Mose, Kapitel 2, Vers 10. Das Kind wurde Moses genannt von der Tochter Pharao und so weiter, wächst unter fremden Leuten auf. Aber Gott hat einen Plan, auch wenn du in eine Sonderschule aufwächst oder irgendwo im Internat und so weiter. Weißt du, wenn jemand von Gott bestimmt ist für eine bestimmte Aufgabe, da kann niemand ihn zurückhalten. Du bist mit einem bestimmten Auftrag auf diese Welt gekommen. Wer eine Bestimmung hat, der kann nicht mehr fremdbestimmt werden. 40 Jahre war er bei den Ägyptern, hat alles gelernt, Gott sei Dank, hat was gelernt, aber das konnte er alles gar nicht gebrauchen. Gott musste ihn nochmals in die Schule nehmen, nochmals in der Wüste ausbilden. Und sie waren alle ihrem Schicksal ausgeliefert. Alle miteinander. Keiner wollte mit ihnen was zu tun. Sie haben sich sogar unmächtig und unfähig gefühlt. Als Versager standen sie da, aber sie haben trotzdem ihren Platz ausgefüllt. Sie konnten zuerst nicht selbst sich annehmen und so weiter. Sie waren ausgeliefert, aber dann hat Gott sie gebraucht. Am Anfang haben sie so psychischen Druck gehabt. Oh Gott, wie lange muss ich diese Spannungen ertragen und erdulden? Herr, wie lange? Ja, halt aus. Und der Teufel wartet. Der guckt auf die Uhr. Der hält nicht lange aus. Aber Gott sei Dank, ich denke nur an Hiob, der gibt nicht auf, der Kerl. Wenn sie nicht gewusst hätten, dass Gott sie gewollt hätte, hätten sie nicht ausgehalten. Aber sie wussten, jeder irgendwie, ich bin für einen Gott bestimmt, als Messias, als Retter Israels, dieser Moses hier damals. Deshalb drückt er da den Hals, den Ägypter ab und er kriegt keine Luft, wird zum Mörder. Der Moses spürt, ich habe einen Sonderauftrag. Ich bin von was ganz anderem hier, als nur auf dem Pharaonenthron zu sitzen und auf dem Kamel zu reiten. Wenn sie nicht gewusst hätten, das ist mein Platz, und Geschwister, ich muss euch ehrlich auch sagen, auch wenn ich in meinem Leben oft nicht gewusst hätte, das ist mein Platz, wäre ich schon längst abgehauen. In Moskau und in Afrika, irgendwo und so weiter, hätte ich vielleicht mehr für Gott tun können als hier in Berlin. Aber ich habe gewusst, das ist mein Platz. Und deshalb, ich bin hier in diese Welt gekommen, ganz bewusst, das ist mein Platz. Hier hat Gott einen Plan für mich. Ja. Und ich hätte den Stress nicht überlebt, wenn ich nicht gewusst hätte, hier wollte Gott mich haben. Schon am Anfang, der Apostel Paulus, weißt du, der konnte alles verkraften. Er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Wenn du das weißt, ich bin von Gott ein auserwähltes Werkzeug. Noch vor meiner Geburt, ich bin zwar in die falsche Richtung gegangen, ich saß lange Zeit bei den Pharisäern und den Gamaliel zu Füßen und so weiter, aber jetzt, Heiland, ich bin von dir gewollt und geplant. Wenn Menschen nicht wissen, wofür sie da sind, die verzweifeln. Aber wenn du weißt, Gott hat mich hier gewollt, Gott hat mich hier hingestellt und so weiter, die geben sich nicht auf. Sie halten Stand, sind tugendhaft, tapfer, mutig und kühn. Und vieles machen wir, ja, soll ich dir sagen, warum wir das machen? Aus unserem Unterbewusstsein, wir wissen es nicht. Aber wir spüren, das ist mein Platz, das ist meine Familie. Hier will Gott mich haben. Ich verstehe das nicht, aber ich spüre das irgendwie innen drin. Ich wäre schon längst, hätte mich schon scheiden lassen, wäre abgehauen, hätte mich schon längst erhängt, aber ich weiß irgendwie, das ist mein Platz. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Offenbarung haben, diese Vision. Viele Menschen hatten einen Plan von ihrem Leben. Sie wussten, das ist Gottes Weg. Deshalb sind sie nicht geflohen. Deshalb hatte Jochebed das Kind nicht gleich in den Fluss geworfen, diesen Moses, sondern ins Körbchen geflochten und Gott überlassen. Nur deswegen verließ Moses Ägypten, weil er wusste, das ist nicht meine Sache, das ist nicht mein Geschäft. Ich habe zwar die tolle Ausbildung hier, bin in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen, aber das ist nicht meine Arbeit. Nur deswegen verzichtete Daniel auf diese vornehme Speise und sagte, König, wir wollen diese Gefräßler nicht von dir. Ja, nur weil sie wussten, wir haben was Besseres in uns, wir sind für was Höherem bestimmt, aber wir gehen unten durch. Und nur deswegen nahm auch die Tochter Pharaos den Moses an und sogar hat ihr Leben riskiert. Du, Prinzessin, du nimmst dieses Findelkind auf, du weißt gar nicht, was für eine Gene der hat, welche Abstammung der hat, ist und so weiter. Ist ja kein Göttersohn, ist ja so Judenkind. Die Tochter Pharao nahm das Kind an und die wird sogar in der Bibel als eine heilige Frau aufgezählt, in der Chronik. Jochebed und die Mutter Moses, diese heidnische Frau. Sie nutzten die Umstände, das Mögliche, was ihnen möglich war. Und sie sahen das Kind und beteten das Kind an, diese Weisen am Weihnachtstag. Wenn Gott dir seinen Plan zeigt und so weiter, dann wirst du eine Lösung finden, du wirst immer einen Weg finden, du wirst immer den Willen Gottes tun. Jetzt gibt es noch so viele Fragen. Verstehst du? Ja, wie soll das weitergehen? Wie soll das Gott das machen und so weiter? Überlass Gott deine Geschichte. Er hat dich gesandt, hat dir das grüne Licht gegeben und er macht Weg, wo keine Wege sind. Überlass Gott. Auch wenn es negative Ereignisse den Weg blockieren, lauter Schutt und Schrott auf deinem Weg ist und lauter Krisen und Katastrophen. Ja, du hast die Rolle übernommen und jetzt mach was. Irgendwas drauf, raus, wie die Tochter Pharaos. Ich gebe das Kind nicht mehr her. Papa, du kannst machen, was du willst, du kannst mich enterben. Ich steige aus dem Königsdynastie. Ich halte das Kind, das ist mein Kind, mein Sohn. Ich kann sowieso keine Kinder mehr kriegen. Ich adoptiere das Kind. Was glaubst du? Was sagt Jesus? Wer eines dieser Kinder aufnimmt, der nimmt mich auf. Deshalb mach dir keine Gedanken, adoptiere das Kind, nicht adoptiere das Kind. Hier, die Jochebed ist diese Königstochter ist ein bester Beispiel. Spiel deine Rolle, leb mit den Konflikten, gib dich nicht auf. Mach das Möglichste aus deinem Leben, was du kannst. Ja, und richte dich nicht so sehr nach dem Gesetz. Das wäre nach dem Gesetz, nach der Verordnungen des Landes damals, wäre ein Skandal, die Prinzessin nimmt so ein Findelkind auf. Gott hat es so gefügt, nimm diese Fügung Gottes in deinem Leben an. Achte die Fügungen Gottes höher als menschliche Verordnungen, Vorschriften und Gesetze. Gott führt uns wie ein Schachmeister. Er weiß, wie er da mit einem Zug alles plattwalzen kann. Er platziert die Steine da, wo er haben möchte, an dem Platz, wo wir am allermeisten erreichen können. Und du kannst, wenn Gott dich an deinem Platz, wo du jetzt bist, platziert hat, dann kannst du das Optimalste aus deinem Leben machen. Gott erlaubte dich, dorthin zu gehen. Dort bist du am wirkungsvollsten. Ja, Matthäus, da gehst du hin. Ob du verstehst oder nicht verstehst und so weiter, du wirst es schon hinkriegen. Und du hast dich dafür entschieden, da in der Ewigkeit vor Grundlegung der Welt, als die Auswahl stattfand. Wer hätte es gedacht, wer hätte es geahnt, dass ich geboren werde, dass du geboren wirst? Wir haben uns das nicht ausgemalt, aber wir sind trotzdem da. Und wir sind da, um den Plan Gottes zu verwirklichen. Und das Leben ist kein Unfall. Dass du hier bist, ist kein Unfall. Auch wenn du ein Panschall bist. Weißt du, das ist kein Unfall. Gott gibt einem jeden Menschen die allerbeste Voraussetzungen, Ausbildung und so weiter. Gibt die besten Lehrer, was auch immer ist. Ja, was soll ich denn? Ich noch ganz schnell. Der Josef kam ins Haus von Potiphar mit einem ganz bestimmten Auftrag von Gott. Ja, Herr, warum bin ich in dieser Familie gelandet? Du siehst, was die Frau mir so alles zusetzt. Aber weißt du, der Herr Potiphar war der Mundschenk, der beim König ein- und ausging. Und da lernt er schon Diplomatie, da lernt er sich benehmen, Regeln, verstehst du? Da weißt du, wir schon die beste Ausbildung. Ja, im Haus Potiphars. Und dann erzählt schon der Potiphar, was beim König alles war, was er erlebt hat. Und das Gleiche, Gott führt dich schon am richtigen Platz, in die richtige Schule, auch wenn es Sonderschule war. Das heißt, Gott bringt dich in die beste Schule deines Lebens. Gott kommt mit uns zu seinem Ziel. Alles muss einem Ziel unserer Berufung dienen. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und auch Moses, wer hätte es gedacht, er muss zum Jethro, seinem Schwiegervater gehen, einem heidnischen Priester, einem medianitischen Priester. Da muss er hingehen. Aber lieber Gott, ich gehe nicht zu den Kommunisten oder Atheisten oder was weiß ich. Aber hier lernt er Methoden, hier lernt er, wie benimmt man sich in der Wüste, was macht man mit den Kamelen, mit den Viechern und so weiter. Hier lernt er. Gott sorgt für deine Entwicklung und deine Verwirklichung. Preis Gott. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du unser Leben in deiner Hand hast. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Du machst aus uns das Optimalste. Wir sind hier für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Auftrag. Herr, hilf, dass wir unseren Plan anerkennen, wo wir sind und was du von uns willst, dass unser Leben Sinn und Hoffnung und Zukunft hat. Wir sind hier mit einem Auftrag. Und du, lieber Vater im Himmel, du bringst uns zum Ziel, wie du den Josef zum Ziel gebracht hast, wie du den Moses zum Ziel gebracht hast, oh, wie du mit deinem Sohn zum Ziel gekommen bist, du bringst uns ans Ziel. Vater, ich danke dir und ich möchte mich dir ganz bewusst überlassen und ich überlasse dir auch alle meine Geschwister, die auch meine Predigt hören und noch hören werden. Ich überlasse dir, mach du das Optimalste mit ihnen, lieber Heiland, und ich danke dir und du führst sie auf den eingeschlagenen Weg weiter. Sie haben sich für dich entschieden, sie sind freiwillig hier. Sie sind nicht geboren, um zu sterben, sondern sie sind geboren, um dich zu verherrlichen, deinen Willen zu tun und deinen Willen ja zu Verwirklichung zu bringen. Sie sind hier für deinen Willen. Dein Wille geschehe, Vater. Amen. Amen.